Herzlich willkommen bei A-Quadrat,
dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Anna.
Hallo, Anita.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst. Es kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo man beschließt, welche Familie möchte ich leben. Also man kommt in eine Familie und das ist eine Kernfamilie. Und irgendwann, wenn man erwachsen ist, hat man ja die Wahl, was will ich leben? Welches Modell will ich überhaupt leben? Und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Modelle gibt und dass viele dadurch das Gefühl haben, oh cool, ich habe die Wahl, aber auch so ein Stück weit die Orientierung verlieren, weil sie das Gefühl haben, okay, was ist denn das Richtige für mich? Was ist das richtige Familienleben, das Familienbild für mich? Wie will ich denn leben und mich aufstellen? Und damit steht und fällt auch ja auch die Partnerwahl und wie ich auch leben möchte. Will ich auch vielleicht alleine leben und quasi so eine, ja, Freundschaftsfamilie, also festen Freundeskreis um mich haben oder schließe ich mich dauerhaft meiner Kernfamilie an? Ich finde, das fluktuiert auch, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber ich erlebe viele Menschen, die sich in dem Sinne verloren fühlen und auch von alten Generationen tendenziell, ich will jetzt nicht pauschalisieren, bedrängt fühlen, das alte Familienmodell, also Mutter, Vater, Kind leben müssen. Also zumindest Patientinnen und Patienten schildern mir immer wieder, dass Omas und Opas oder auch teilweise Eltern immer wieder, wann machst du denn? Du bist ja paar und 30, wann kommen denn welche Enkel und wie auch immer. Aber Familie muss ja nicht, also nach meiner Definition, nicht unbedingt immer heißen, dass ein Kind da drin ist. Oder was für eine Definition hast du gefunden, Anna?
Da sprichst du schon einen total wichtigen Punkt an, weil es ist super schwierig zu sagen, was bedeutet denn Familie überhaupt? Im Prinzip wird dieser Begriff verwendet für Verhältnisse, die verwandtschaftlich sind oder auch verschwägert sind und oft leben Familien unter einem Dach zusammen. Traditionell ist eben die Kleinfamilie wären die leiblichen Eltern und die Kinder und dieser Begriff Familie kommt aus dem lateinischen Familia und heißt eigentlich Gesinde oder Gesamtheit der Dienerschaft. Also das heißt,
Gesamtheit der Dienerschaft?
ja,
Was?
das heißt, es geht eigentlich beim Familienbegriff, ist das ein sehr patriarchaler Begriff, der von ja so Machtverhältnissen quasi spricht. Und deswegen ist das traditionelle Familienbild auch eins, was eben eher von traditionellen Rollenbildern auch geprägt ist. Und die bürgerliche Kernfamilie wären eben die Eltern mit den leiblichen Kindern in einer monogamen Beziehung lebend, mit traditionellen Rollenbildern. Und ich sehe das aber ähnlich wie du, dass Familie heute nicht mehr gleich Familie bedeutet. Und dass wir mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Ideen oder Bilder von Familien haben. Und ich finde das schwierig, diesen Begriff zu greifen. Und glaube, dass jeder, wenn er von Familie spricht, was anderes meint.
Ich glaube, man sollte, und da halte ich jeden an, auch mich, immer wieder für sich reflektieren, was es für sich selber Familie bedeutet oder ab wann man diesen Familienbegriff verwenden würde. Aber natürlich kann man das ja nicht alleine für sich machen. Die Personen, die da zu deiner Familie gehören, gehören ja irgendwie dazu. Dass man erstmal für sich klar haben sollte, okay, was würde das für mich bedeuten? Und dann die Person, die da drumherum einbeziehen. Ich denke gerade daran, wenn jemand sich für das Modell entscheidet, in Anführungszeichen alleine zu sein und so eine Freundschaftsfamilie zu gründen. Also, ne, wie sieht dieses Freundschaftsgebilde aus? Ist es eine Freundschaftsgruppe oder suche ich mir selber überall Freunde und ist die Kernfamilie dann meine andere Familie oder Patchwork-Familien? Ne? Sind wir eine Familie? Wer ist die Kernfamilie? Sind alle nur ein Add-on oder gehören wir alle zusammen? Das ist eine Arbeit an einem selber, aber ich finde, wenn man dann für sich selber so gut es geht klar ist, sollte man das dann mit den anderen kommunizieren, weil ich glaube, sonst entstehen Missverständnisse und Streitereien. Zumindest erlebe ich das so, weil sich ein paar Leute dann benachteiligt fühlen oder ausgegrenzt fühlen. Ich sehe das natürlich auch aus persönlicher Erfahrung, wenn zum Beispiel man aus der Kernfamilie kommt und ich habe jetzt drei Geschwister Und meine drei Geschwister haben auch ganz viele Kinder. Und schon da zerfällt das. Da ist dieses Familiengefühl und das dieses Familiengebilde schon weniger. Oder bei den Cousins, Cousinen oder Onkel und Tanten. Je weiter das ist, desto weniger dieses Familiengefühl und dieses Zusammenhalt erlebe ich. Also für mich bedeutet immer Familie eine Gruppe, die oft zusammen ist, also die sich schon ja einen sehr engen Kontakt pflegen, sei es jetzt so wie wir hier gerade telefonisch oder nah beieinander wohnen, unterstützen füreinander sind, bedingungslos lieben natürlich und irgendwie so eine enge Beziehung pflegen im Alltag. Also jetzt nicht so, ne, wir sehen uns jetzt alle paar Monate, sondern wirklich im Alltag. Das ist für mich Kernfamilie. Das alles drumherum, ja, jetzt druckt sich so drumherum, aber das ist jetzt so, was ich für mich für festgestellt habe.
Und es ist echt so schwierig, ne? Also bei mir ist es ja so, dass ich jetzt in ein paar Wochen relativ weit wegziehe von meinem bisherigen Wohnort. Und ein Teil meiner Familie bleibt eben hier. Gehören die jetzt nicht mehr zu meiner Familie, nur weil wir uns im Alltag eben nicht mehr regelmäßig sehen. Und das sehe
Ja,
ich
das ist
nicht
gut.
so, ne? Also das ist trotzdem sind meine Familienmitglieder immer noch für mich genauso meine Familienmitglieder wie
Stimmt
vorher
auch wieder.
auch. Also es ist super
Ja.
schwierig zu greifen und vielleicht sollten wir noch mal drüber sprechen, was für Funktionen hat denn überhaupt eine Familie? Und das sind ja auf verschiedenen Ebenen, dass eine Familie eine Funktion hat. Das ist zum einen die Sozialisation von Kindern, die eben heranwachsen in einem Familiengefüge. Also das heißt, dass sie da Geborgenheit erfahren, dass sie da wachsen und sich entwickeln können, dass sie Erziehung erfahren, Werte vermittelt bekommen und so weiter. Eine Familie hat aber auch eine wirtschaftliche Funktion. Also in einer Familie ist es so, dass man dafür zuständig ist, dass zum Beispiel Kinder ernährt werden, dass die Kleidung bekommen, dass die ein Dach über dem Kopf haben. Auch politisch hat Familie eine Funktion, dass ein Status, ein bestimmter in der Gesellschaft erhalten bleibt, wenn man Teil einer Familie ist zum Beispiel. Ne, kriegt man einen bestimmten gesellschaftlichen Status dadurch. Religiös hat Familie eine Funktion, indem sie eben Werte, Bräuche, Sitten vermittelt. Auch rechtlich steht Familie unter einem besonderen Schutz. Man muss zum Beispiel vor Gericht gegen einen Ehepartner nicht aussagen. Ja, da hat man ein Aussageverweigerungsrecht. Und auch psychisch oder emotional hat Familie eine Funktion, indem sie einfach das Selbstbild prägt und auch ein Stück weit das Selbstbild, stabilisieren hilft.
Ja, danke nochmal für die Ausführungen. Und dann will ich das nochmal ergänzen mit der Distanz. Natürlich, wenn ich genetisch auch verwandt bin, blutsverwandt, dann ist man ja immer noch Familie, auch wenn man tausende Kilometer. Ich habe auch einen Teil meiner Familie, die 1250 Kilometer von mir entfernt ist. Und das stimmt schon. Ja. Aus systemischer Sicht, was bedeutet Familie?
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Also aus klassisch-systemischer Sicht gibt es natürlich schon die sogenannte Ursprungsfamilie und das ist die Kernfamilie, also die Eltern und die Kinder, die in einem Haushalt leben. Und dann kann es aber sein, dass durchaus noch andere Personen eine wichtige Rolle spielen. Und wenn wir zum Beispiel Genogramme aufzeichnen, dann zeichnen wir immer drei Generationen auf. Beziehungsweise manchmal dann eben auch mehr. Man zeichnet sich selber auf die zwei Generationen oben drüber, also Eltern, Großelterngenerationen und dann, wenn es Kindergenerationen oder auch Enkelgenerationen gibt, haben die natürlich auch einen Platz in dem Genogramm. Und auch hier ist aber eine Offenheit dafür zu sagen, gibt es noch weitere Personen, die eine wichtige Rolle spielen. Und das müssen dann nicht immer Blutsverwandte sein. Also,
Nicht?
ne? Kann auch sein, durchaus, dass in einem Genogramm oder bei einer Aufstellung eine Person als ganz wichtige Bezugsperson im familiären Umfeld auftaucht, die nicht mit dir blutsverwandt ist, die aber vielleicht irgendwie im Nachbarhaus gewohnt hat, sich immer um dich gekümmert hat, keine Ahnung was. Ja.
Also kann Familie eine Person auch sein, einfach die wichtig ist für mich im Leben.
Ganz genau. Die kann, ich würde sagen, das ist nicht Familie, aber sie kann familiäre Funktionen erfüllen. Vielleicht muss man das unterscheiden. Vielleicht ist Familie im engeren Sinne tatsächlich das, was man traditionell darunter versteht, nämlich die Kernfamilie aus Eltern und Kindern und vielleicht auch noch Großeltern, Enkelkinder. Und alles, was darüber hinausgeht, kann vielleicht auch familiäre Funktionen noch erfüllen. Und wir haben heute so viele verschiedene Familienmodelle, ne? Das hast du ja schon gesagt. Wir haben Patchwork-Familien, in denen eben Eltern mit auch mit nicht leiblichen Kindern zusammenleben. Wir haben auch vielleicht polyamore Beziehungen, die heute eine Rolle spielen. Wir haben Alleinerziehende. Und ich fände es jetzt merkwürdig zu sagen, das sind keine Familien.
Ja, oder wie ich gerade erwähnt habe, so Freundschaftsfamilien, die sich als Familie bezeichnen, weil sie familiäre Funktionen haben, obwohl sie ja keine Blutsverwandtschaft in dem Sinne haben. Ja, ich glaube, wenn die Blutsverwandtschaft wegfällt, dass dann die Definition schwierig sein könnte, das kann sein, weil viele sehen Familie nur, okay, wir haben eine genetischen Verwandtschaftsgrad zu so und so viel Prozent. Ist ja, glaube ich, vor Gericht auch so, ne? So und so viel Prozent. 99,999% sind sie der Vater nach dem DNA-Test, ja. Ja. Aber viel, ich habe auch Klienten, die Blutsverwandte oder DNA-Verwandte auch nicht mehr als Familie bezeichnen, weil sie diese familiäre Funktion auch nicht erfüllt haben. Ganz häufig habe, sind Väter, die nicht mehr Vater oder Papa genannt werden, sondern der Erzeuger. Ich habe noch nie, okay, ich bin noch erst gerade 10 Jahre in meinem Beruf, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, meine Erzeugerin, das nicht. Schon Mutter, aber kein Kontakt. Aber der Vater wird dann der Erzeuger genannt, wenn da so ein Bruch entsteht. Und es wird dann auch nicht mehr als Familie ansatzweise angesehen. Fand ich immer irgendwie voll spannend.
Naja, weil da die familiären Funktionen ja nicht erfüllt werden, ne? Und bei einer Mutter hast du ja immer die Mindestfunktion, sie hat dich ausgetragen. Und das kann der Vater halt leider nicht. Wobei es ja mittlerweile auch da Modelle gibt. Dementsprechend glaube ich schon, dass das nochmal eine andere Art von Start ins Leben ist, auf der Beziehungsebene zu einer Mutter als zu einem Vater. Da ist die Distanz doch nochmal ein Stück weit größer. Ja, weil er einfach an dem Entstehungsprozess des Kindes zwar teil hat, aber weniger als das die Mutter hat, die das Kind eben im Idealfall 9 Monate im Bauch mit sich rumträgt und es da eben tatsächlich ernährt. Also da schon mal diesen Mindestanteil an Behausung und Ernährung quasi erfüllt hat in der Schwangerschaft.
Ja, ganz kompliziert wird es ja, wenn du eine Eizellspende hast, eine Samenspende und von der Leihmutter ausgetragen wirst.
Ja.
Dann ist der soziale Anteil ja umso relevanter, weil du ja zu denen, die genetisch mit dir verwandt sind, also in der Regel vermute ich mal, weniger Kontakt hast, wenn überhaupt mit einem Elternteil vielleicht.
Ja, absolut. Und das sind auch super interessante Fälle. Dann spielt sowas überhaupt eine Rolle im Genogramm oder im System oder spielt es keine Rolle? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Na, oder auch Adoptivkinder.
Ja.
Also wer ist da die Familie? Das ist ja wohl letztlich die, die diesen sozialen Part erfüllt, nämlich die, bei denen das Kind lebt und aufwächst und zu denen es eine Beziehung hat und weniger die leiblichen Eltern. Und nichtsdestotrotz spielen die in dem System dieses Kindes eine Rolle. Und das kann man systemisch sehen, ja. Es ist super spannend. Also der Familienbegriff merken wir, ist überhaupt nicht einfach zu greifen. Und
Aber
was ich
was eine gute Familie ist es dann auch wieder schwer, wenn ich nicht definieren kann, was eine Familie ist.
Und
Also
das
ich
wollte
würde
ich gerade
mal
sagen, genau.
spontan behaupten, wenn jemand hört, okay, eine gute Familie, was ist eine gute Familie? Oder ich will eine gute Familie fühlen, hat häufig im Kopf, okay, Ruhe, Frieden, harmonisches Miteinander, Konflikte, die nicht lange getragen werden, sondern schnell und konstruktiv ausgetragen werden. Aber ist es so? Was bedeutet eine gute Familie? Was hast du erlebt? So, ich spreche dich da viel an, weil du Systemikerin bist und ja, was du da erlebt hast.
Ja, also es gibt natürlich eben geprägt durch diesen traditionellen Rollenbegriff bestimmte Rollenerwartungen auch um eine gute Familie. Und ich mache jetzt extra hier so Gänsefüßchen in der Luft, um eine gute Familie zu sein. Und Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, um eine gute Familie zu sein, ist tatsächlich das Wichtigste für mich, Respekt und Kommunikation miteinander, dass man achtsam ist im Umgang miteinander und dem anderen auch ein Stück Freiraum gibt, sich zu entwickeln und zu wachsen und ja, dem eben mit Achtung dann begegnet. Ich glaube, das macht für mich eine gute Familie aus. Also, dass jeder irgendwie er selber sein darf und dafür Anerkennung und Liebe bekommt und dass man sich gegenseitig unterstützt, statt sich irgendwie Steine in den Weg zu legen oder sich fertig zu machen.
Also dann bewusst manipuliert oder bewusst halt irgendwie Konflikte oder Intrigen schürt, habe ich auch öfters erlebt.
Ich glaube, eine gute Familie ist unter systemischem Blickwinkel eine, in der jeder eine Rolle oder einen Platz hat, an dem es ihm gut geht und an dem es eben nicht knirscht und zu Spannungen kommt und einer zum Symptomträger wird aufgrund von Problemen in diesem System.
Verstehe. Das heißt, Rollen sind ja, denke ich mal, dynamisch. Wenn ich denn in der Rolle nicht zufrieden bin in diesem Familienkonstrukt, ich glaube, dann knirscht das meistens, oder? In Familien, wo man, also klar, wegen anderen Sachen auch, aber so große Konflikte, wenn da die Rollen nicht so richtig sitzen, stelle
Das
ich mir
ist,
gut vor.
ja, das ist absolut problematisch, wenn einer in eine bestimmte Rolle gedrängt wird, sage ich jetzt mal, mit der er sich gar nicht selber wirklich identifiziert oder mit der es ihm nicht gut geht. Oder aber auch, wenn Konflikte so verschoben werden, dass bestimmte Mitglieder in dem System die Symptome ausagieren, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Und das haben wir eben oft, dass es Konflikte auf der Elternebene gibt, jetzt gar nicht unbedingt zwischen den Eltern, sondern vielleicht auch innerpsychische Konflikte bei den Eltern, die dann die Kinder aber ausagieren. Das sieht man ganz oft.
Das ist ja doof. Das heißt, ich verstehe dich so, in einer guten Familie weiß jeder um seine Rolle und kommuniziert auch, ob er zufrieden ist oder nicht. Und ist so ein dynamisches Miteinander hin und her. Und ja.
Und jeder ist in seiner Verantwortung quasi, ne? Also in dem Moment, wo Eltern nicht in ihrer Verantwortung stehen, bleibt die liegen. Und das sieht man dann, Kinder sind einfach extrem loyal und versuchen Verantwortung zu übernehmen, auch wenn sie der gar nicht gewachsen sind. Und das machen sie nicht bewusst, sondern das sind tatsächlich unbewusst ablaufende Prozesse in Familiensystemen, dass Kinder in Verantwortlichkeiten für ihre Eltern gehen, die sie aber gar nicht erfüllen können. Und dann geht es damit niemandem gut. Weder demjenigen, der seine Verantwortung nicht nimmt, noch demjenigen, der versucht, sie zu nehmen.
Ich denke, manche Familien stecken dann einfach fest und sehen das gar nicht. Ne? Ja.
Genau, das sehe ich immer wieder, wenn ich Aufstellungsarbeit mache. Dass Systeme irgendwie in ihren destruktiven Mustern laufen, so lange, bis halt einer sagt, so, und jetzt mache ich nicht mehr mit und ich steige jetzt aus. Und dann gibt es eben tatsächlich eine Veränderung in diesem System, wenn einer anfängt, sich da drin zu bewegen.
Und alle wundern sich, was passiert denn hier?
Genau.
Und machen dann denjenigen schuldig, der wahrscheinlich aus diesem System ausbricht, weil es gerade nicht passt. Also kann ich mir vorstellen, wenn.
Naja, wenn der seine Rolle plötzlich nicht mehr erfüllt, warum funktioniert der auf einmal nicht mehr? Ist natürlich
Ja,
blöd.
funktioniert doch nicht. Bis jetzt hat es funktioniert. Ja, ist halt manchmal schwierig von außen zu sehen. Und deswegen ist es gut, dass es Menschen wie dich gibt, die da von außen so systemisch darauf gucken können. Ja.
Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir ja irgendwie alle da so bestrebt sind, familiäre Themen auch familiär zu halten und irgendwie so nach außen ein bisschen heile Welt zeigen. Also
Was meinst du?
ich kenne wenig Familien, die, sage ich jetzt mal, offen mit ihren Problemen umgehen, sei es jetzt auf der Partnerebene, sei es auf der Ebene mit den Eltern, sei es zu den Kindern, in welche Richtung auch immer. Es wird ja irgendwie versucht, immer noch nach außen so das Bild zu zeigen, bei uns ist alles super, bei uns funktioniert alles gut. Also keine Schwäche irgendwie zeigen nach außen. Und es ist aber so, dass natürlich in der Realität in jeder Familie Herausforderungen gibt. Und es gibt keine Bilderbuchfamilien, die existieren nicht auf die Art und Weise. Na, gibt immer wieder Konflikte in Familien und das ist völlig normal, dass es Konflikte gibt oder dass es Probleme gibt, die Herausforderungen gibt, die halt gelöst werden wollen. Und ich erlebe das, dass viele Menschen halt das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht, weil in meiner Familie gibt es Probleme, weil sie denken, in allen anderen Familien funktioniert doch immer alles.
Aber woher kommt diese erhöhte Erwartungshaltung? Ist es medial geschürt? Weil ich erlebe auch jetzt in Serien, da werden nicht mehr so perfekte Familien unbedingt immer gezeigt. Aber ich frage mich, warum man nicht anfängt, loszulassen von dieser perfekten Erwartung. Weil das erlebe ich halt auch immer wieder in meinem Umfeld als auch Klienten, dass man so ein Ideal irgendwie hat, auch als System, also als System Familie. Und dann die älteren Generationen auf die jüngeren drücken, du musst das aber erfüllen, sonst bist du keine gute Tochter, kein guter Sohn, kein guter Enkel, Mutter, was auch immer. Ich verstehe nicht, woher diese erhöhte Erwartungshaltung kommt und warum man die nicht ein Stück weit loslässt und man einfach nur sich daran erfreut, dass man sich hat, ohne dass man jetzt eine Erwartung nach außen hin erfüllen muss. Also diese Glanzfamilie, warum reicht es nicht innerhalb der Familie ein harmonisches Miteinander, sodass wir miteinander zurechtkommen? Warum muss man noch zusätzlich diesen Glanz noch erhalten? Weil dann ist man kein guter Sohn, kein guter Tochter oder kein guter Enkel, wie auch immer. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass viel so in den Generationen vor uns vor allem bestimmte Erwartungshaltungen und bestimmte Rollenbilder sehr starr waren. Und dass es schwerfällt, davon abzugehen und dass viele Menschen sich und ihre Bedürfnisse gar nicht spüren. Und in dem Moment, wo ich das nicht spüre, brauche ich ja irgendwie was Äußeres, an dem ich mich orientieren kann. Und das hat mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zu tun, hat Sicherheit, mit Sicherheit auch mit Krieg zu tun, mit Kriegsgenerationen und Nachkriegsgenerationen zu tun. Da ist keine Kapazität irgendwie für eigene Bedürfnisse und dafür sich zu spüren und zu spüren, will ich das oder will ich das nicht. Na, da muss man ja ein Stück weit in diesem Funktionsmodus sein. Und wenn ich mich eben daran orientiere, verstehe ich nicht, dass es jemand anders macht. Und dann wird so eine Abweichung von diesen starren Rollenbildern eben als ja, fremdartig oder als falsch auch erlebt. Wobei wir ja schon sagen müssen, dass es da auch einen gesellschaftlichen Wandel gibt. Und es gibt eine Gegenbewegung, die mir allerdings schon wieder zu weit geht, wo sich Rollenbilder und Strukturen und Traditionen, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger komplett auflösen und wo es diese Orientierung im Außen dann gar nicht mehr gibt. Das Problem, was ich sehe, ist, wir brauchen einen bestimmten Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens können wir uns dann bewegen und wir dürfen auch mal aus diesem Rahmen ausbrechen. Aber wenn es gar keinen Rahmen mehr gibt, dann wird die Bewegung beliebig und es gibt keine Orientierung mehr. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema.
Aber da bin ich wie ein Mensch im Weltall, im luftleeren Raum zwischen all den Planeten und Sternen und habe kein Oben und Unten, habe zwar alle Möglichkeiten, zur Sonne hinzufliegen, zum Mars hinzufliegen, aber ja, ich habe keine Orientierung, ich habe keinen Halt, ich komme da nicht hin, weil ich dann in diesem luftleeren Raum bin. So sehe ich das auch. Also ich bin auch gegen beide Extreme, zwischen absolut keinen Rahmen und zu starre Rahmen.
Ja, und das sieht man, finde ich, auch sehr schön in der Kindererziehung. Ich bin absolut kein Freund von autoritärer Kindererziehung. Du machst das, weil ich das sage und drohe irgendwie noch mit Schlägen. Bin ich definitiv kein Freund davon. Aber wenn Kinder keine Grenzen kennenlernen, merke ich im Umgang mit Kindern, dass es total schwierig ist für sie, überhaupt sich wahrzunehmen und dann wiederum in Kontakt mit anderen zu sein, weil wenn ich mich selber nicht gut spüre, dann wird auch der Kontakt zu anderen total erschwert.
Aber ich habe auch das Gefühl, wenn die Kinder noch klein sind, aber auch wenn sie älter werden, wollen sie auch Rahmenbedingungen haben. Also sie wollen auch gar nicht dieses Grenzenlose, weil ich habe auch Jugendliche gehabt, die dieses Grenzenlose erlebt haben und dann quasi durch dieses Grenzenlose in die Parentifizierung gekommen sind und selber diese Grenzen aufsetzen mussten als Stellvertreter für ihre Eltern quasi. Kann ja auch nicht sein.
Naja, es ist doch so, wenn es keine Grenze zwischen dem Du und dem Ich gibt, dann gibt es auch keine Beziehung, weil es dann keine Berührung gibt. Ne? Also wenn alles beliebig ist, dann habe ich ja keine Beziehung zu jemandem oder zu etwas. Und wenn ich keine Beziehungsebene habe, dann bin ich orientierungslos als Kind in der Entwicklung. Das ist so. Ich brauche, um mich gut entwickeln zu können, brauche ich als Kind eine gute Beziehungsebene. Und die ist erst im Außen, bevor sie sich ins Innen, sage ich jetzt mal, im Idealfall verlagert.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist auch Familie so gut, so wichtig, dass wir ja paar wenige wichtige Kernbeziehungen haben, weil die sich auf andere weitere Beziehungen auswirken.
Ja.
Und also für Kinder finde ich es wichtig, dass man einen familiären Rahmen hat mit paar Bezugspersonen, die greifbar sind.
Genau. Und da wäre es mir jetzt nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht entscheidend, was man für ein Familienmodell lebt, aber es ist entscheidend, dass es eine gewisse Struktur innerhalb dieses Modells gibt, die verlässlich ist für die Mitglieder dieses Systems. Damit eben diese Beliebigkeit nicht da ist, damit es eine Orientierung gibt für alle, eine Klarheit gibt und einen Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegen kann. Und das sollte halt im Idealfall wirklich ein Rahmen und Rahmenbedingungen sein, die für alle gut passen und mit denen alle gut umgehen können. Und was ich als sehr wertvoll erlebe für Familiensysteme oder eben auch für Kinder, die in Familien leben, ist, wenn es gemeinsame Werte gibt, wenn es gemeinsame Rituale gibt, wenn es gemeinsame Strukturen gibt, weil das gibt einfach tatsächlich Halt.
Ja, ich erlebe es immer wieder, dass es auch welche gibt, die sich solche Traditionen wünschen, wie ich kannte mal jemanden, der war neidisch auf italienische Familien in seinem Umfeld, weil die so Traditionen und Rituale gelebt haben, die in seinem Familiensystem nicht vorhanden waren. Er sich das gewünscht hätte. Und da zeigt sich wieder das, was du sagst, so gewisse Strukturen und Rituale geben einen Halt. Also das ist halt wie wenn man in Urlaub geht. Das ist dieses Freie, aber du brauchst immer irgendwie einen Ort, wo du zurückkehren kannst. Selbst wenn du auf Weltreise bist, sei es dein Wohnwagen, sei es dein Hotelzimmer, es muss immer wieder einen Ankerpunkt geben. So sehe ich das mit Familie auch. Und das ist auch für Familienmitglieder, für eine gute Familie, da sind wir ja hergekommen, finde ich auch wichtig, dass es so sich ordnen kann und so eine Struktur gibt, weil man Streitigkeiten und Missverständnisse dadurch besser entgegenwirken kann, weil jeder weiß, okay, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wo sind unsere Unterschiede, wo können wir aufeinander zugehen, wo vielleicht nicht, wo müssen wir es nochmal aushandeln. Aber wenn man es nicht weiß, wo ich meine Grenzen habe, was soll man dann aushandeln?
Ja.
Schwierig dann, was auszuhandeln. Ja.
Und zu Tradition oder Rituale gemeinsame. Es geht wirklich nicht darum, was das ist konkret, sondern dass ihr was habt, was für euch passt. Und ne, das mag für die eine Familie sein, dass sie jeden Abend zusammen zu Abend essen und sich dabei unterhalten. Und das kann aber sein, dass das für eine andere Familie von der Struktur überhaupt nicht passt. Und dann muss man das auch nicht erzwingen, sondern dann ist es vielleicht, hey, beim ins Bett gehen abends wird nochmal gekuschelt und wird irgendwie was erzählt vom Tag oder so. Es ist wirklich schnurzpiep egal, was es ist. Es muss für dieses System passend sein und für alle Mitglieder dieses Systems passend sein.
Danke, das finde ich wichtig, weil zum Beispiel wir können einfach nicht zusammen Mittag essen. Und dann hilft es mir nicht zu hören, ja, iss doch mal zusammen Mittag. Ja, drei Mahlzeiten schön und gut, aber wenn es nicht passt für uns zusammen, dann passt es halt nicht,
Ja,
ne?
genau. Und dann muss man das auch nicht erzwingen. Also, ne, wie gesagt, es geht nicht darum, wie der Rahmen aussieht, sondern nur, dass es einen Rahmen gibt, der allen ein Stück Verlässlichkeit gibt und der für alle Mitglieder dieses Systems in Ordnung ist.
Ja, ich könnte mir vorstellen, über dieses Thema ganzen Podcast zu machen, aber ich glaube, ja, wenn noch Bedarf ist, könnt ihr uns so gerne schreiben.
Genau, nehmt Kontakt zu uns auf. Die Internetseite steht in den Shownotes, wo ihr uns findet. Schreibt uns eure Fragen oder schreibt uns auch gerne einen Kommentar. Auf Spotify kann man auch kommentieren. Vergebt Sterne, abonniert uns.
Ich denke, wir verlinken auch Annas Kanal und meinen Kanal, da könnt ihr uns auch anschreiben. Es haben mich auch mal ein paar angeschrieben.
Sehr
Genau,
gut.
es ist mir auch halt wichtig, weißt du, da bin ich auch halt auch angetreten. Das habe ich schon mal gesagt, das sage ich auch gerne öfters. Ja, so bin ich auch ein bisschen an die Psychologie gekommen, weil ich mir gewünscht habe, eine Gemeinschaft zu finden und herauszufinden, wie funktioniert das, dass die Menschen wieder mehr zueinander finden oder zueinander bleiben. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen gewesen und dafür bin ich halt auch angetreten und trete es immer noch, weil ich finde, für eine gesunde Psyche allgemein gehört ja das Soziale. Das ist ja einer der Grundsäulen, finde ich.
Ja,
In welchem
sehr,
Ausmaß muss jeder selber bestimmen, aber das Soziale, finde ich, gehört dazu.
sehr wichtig und sehr schönes Schlusswort, was auch ein Klammer um unser Familienthema macht, was ja nichts anderes ist als quasi ein soziales Gefüge und eine Gemeinschaft. In dem Sinne, vielen Dank, Anita.
Danke, Anna.
Vielen Dank euch Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.